Deutschlandfunk Interview.
Die Debatte um den Gefangenenaustausch läuft. Auf der einen Seite ist jemand freigekommen, der nach rechtsstaatlichen Maßstäben niemals hätte freikommen dürfen. Auf der anderen Seite haben Menschen die Freiheit gewonnen, ja, die sie verdient haben. So, das sind schwierige Abwägungsfragen. Und wir wollen diese Abwägungsfragen heute Morgen wägen, unter anderem jetzt mit Peter Dabrock, dem langjährigen Vorsitzenden des Ethikrates. Erstmal guten Morgen, Herr Dabrock.
Guten Morgen, Herr Zuhalte.
Herr Dabrock, wenn ich jetzt sage, das ist ein Dilemma, ist das ein richtiger Begriff?
Ja, der Dilemma-Begriff wird sehr häufig und oft zu schnell angewandt. Aber in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, dass wir hier mehrere Logiken und mehrere Ziele, die alle hochrangig sind, miteinander im Streit liegen sehen. Und deswegen würde ich tatsächlich in diesem Fall den Dilemma-Begriff auch wählen.
Ich mache es jetzt mal mit meinen Worten. Man macht sich in jeder Situation schuldig. Auf der einen Seite kann man einen Menschen retten, aber andere gefährden wir jetzt möglicherweise, weil das dann wieder für Herrn Putin vielleicht eine Aufforderung ist, Menschen festzunehmen, weil er dann weiß, dann kann ich welche freipressen. Ist das eine dieser ganz schwierigen Abwägungen?
Ich finde, das haben Sie wirklich sehr gut auf den Punkt zusammengebracht, dass man am Ende zu dem Ergebnis kommt, dass man da nicht ohne Blessuren rauskommt. Das halte ich eigentlich für eine wichtige Lektion. Eine wichtige Lektion für diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, aber auch für uns alle, die wir beobachten, was da passiert ist. Dass wir also nicht allzu leichtfertig entweder rechtfertigen oder verurteilen. Und das steckt ja genau hinter dem Dilemma-Begriff, dass man nicht zu einer glasklaren Schwarz-Weiß-Lösung kommt. Zugleich muss man eben aufpassen, dass man nicht mit dem Dilemma-Begriff eine Vernebelungsstrategie verfolgt und den Eindruck erweckt, naja, wenn ich einmal konstatiere, das ist ein Dilemma, dann muss ich mir über die weiteren Folgen, auch die Kollateralschäden, die man damit eingegangen ist, keine Gedanken mehr machen. Das geht eben nicht. Aber das Ergebnis, dass man am Ende ohne Blessuren da nicht rauskommt, das, glaube ich, ist von allen Seiten fairerweise festzuhalten.
Die Frage ist ja, wie geht man damit um, eben gerade, weil es dann immer wieder Situationen gibt, die a, retrospektiv mit Dingen verbunden werden. Wir kommen gleich noch auf das Thema Schleier, aber auch für die Zukunft möglicherweise ja etwas lernt. Wie gibt es Maßstäblichkeiten oder ist allein meine Frage, Sie merken, dass ich hier etwas vorsichtig formuliere, weil ich es gar nicht genau weiß. Helfen Sie uns. Gibt es Maßstäblichkeiten oder sagen Sie, lassen wir das bitte?
Ja, natürlich gibt es einerseits Maßstäblichkeiten. Andererseits ist auch erkennbar, dass es sich bei der ganzen Angelegenheit um ein Moving Target handelt. Also ein bewegliches Objekt, bei dem eben die Maßstäblichkeiten, die ja immer etwas Statisches haben, durcheinander geraten. Also man könnte sagen, dass man hier nach Zeit, Raum, Sache und Sozialgesichtspunkten den Fall berücksichtigen kann. Also hier sich fragt, mit wem verhandle ich hier überhaupt? Oder sind diese Verhandlungen, die ich an dieser Stelle führe, auf vergleichbare Fälle genau mit demselben, in Anführungsstrichen, Partner übertragbar? Das ist die Debatte, die wir haben, ob dieser Gefangenenaustausch Auswirkungen für mögliche diplomatische Lösungen im Bereich des Ukraine-Krieges haben könnte, der Fall. Sie müssen sich eben überlegen, ob das langfristig, mittel- oder kurzfristig etwas bringen kann. Und angesichts des Tyrannen, des Schuftes, des Kriegsverbrechers Putins, den wir als Gegenüber haben, ist es extrem schwierig, aus dieser einen Situation Konsequenzen zu ziehen. Die Befürchtung, dass Putin das als einen Freibrief nutzen wird, um demnächst wieder westliche Geiseln unter Vorwand oder westliche Menschen unter Vorwand als Geiseln zu nehmen, damit er wieder ein Potenzial für neue Verhandlungen hat. Diese Befürchtung ist leider nicht unrealistisch.
Auf deiner Seite, Sie haben es jetzt angesprochen, an einem bestimmten Punkt kommt man nicht umhin, auch mit Putin zu verhandeln. Das ist einfach so. Ich meine, wir reden ja auch nach wie vor mit den Machthabern in Saudi-Arabien. Da sind Dinge passiert, die ja alles andere als unseren Maßstäben entsprechen.
So ist es. Und ich glaube, dieser Fall zeigt im Brennglas das, was viele, die sich beispielsweise nur auf Innenpolitik in der Einschätzung des Politischen konzentrieren, abblenden, nämlich, dass es in der Politik eben tatsächlich auch, also mir fällt es schwer zu sagen, aber es ist eben so, auch eine schmutzige Dimension gibt, dass man sich eben einlassen muss, mit Leuten zu sprechen, von denen man sagen würde, denen würde ich normalerweise nicht mal die Hand reichen und an denen würde ich vorbeigehen. Das kann man, ob der Verpflichtung, die man auch gegenüber dem Gemeinwohl im Inneren in Europa hat, so nicht vertreten. Und deswegen muss man teilweise mit wirklich fürchterlichen Menschen und Regimen Verhandlungen führen, auch weil man sich nicht abkoppeln kann, auch weil Deutschland, auch weil Europa nicht auf einer einsamen Insel liegt.
Jetzt habe ich gerade schon angesprochen, in der Vergangenheit bei Hans-Martin Schleyer sind damals andere Entscheidungen getroffen worden. Da ging es ja auch um die Frage, wird er ausgetauscht? Er hätte möglicherweise, ich sage das bewusst vorsichtig, gerettet werden können, wenn denn bestimmte Leute aus dem Gefängnis freigekommen sind, die eben verurteilt worden sind. Und der deutsche Staat hat gesagt, nein, wir machen das nicht. Übrigens, Klammer auf, wir reden um 8.20 Uhr mit Gerhard Baum, der damals selbst beteiligt war, auch über dieses Thema. Ist das eine vergleichbare Situation oder sagen Sie, nein, zur Heide, die Frage ist falsch gestellt?
Also Fragen sind selten falsch gestellt und Fragen kann und soll man immer stellen. Aber die Frage ist, ob die Antwort genau die passende ist. Und an der Stelle würde ich tatsächlich sagen, zum einen historisch, wenn man zurückblickt, muss man ja auch daran erinnern, dass es kurz vor der harten Haltung der Bundesregierung im Fall Schleyer im deutschen Sommer 1977 ja auch die Entführung von Peter Lorenz, des Berliner CDU-Chefs, gegeben hat. Und dort hat damals die Bundesregierung sich bereit erklärt, einen Austausch vorzunehmen. Das hat die RAF eben nicht abgehalten weiter oder die benachbarten Terrororganisationen nicht abgehalten, weiter zu morden und Gefangene zu nehmen, sodass man sich dann an einem bestimmten Zeitpunkt eben entschieden hat zu sagen, hier lassen wir uns nicht mehr auf weitere Deals ein. Das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, dass wir es damals mit einer proportional doch innerdeutschen Herausforderung zu tun hatten. Und hier haben wir einen hochkomplexen internationalen Problemfall, haben wir es damit zu tun. Das heißt, es ging ja im Grunde gar nicht um deutsche Gefangene, die freikommen, sondern es ging vor allen Dingen darum, dass, ich sage mal, auf amerikanischer Seite symbolisch vor allen Dingen der Wall Street Journal Journalist Gershkovich freikam und dass auf der anderen Seite eben für Russland der Tiergartenmörder Krassikow freikam. Das waren die beiden, würde ich sagen, symbolisch am meisten aufgeladenen innenpolitisch für die jeweiligen Weltmächte bedeutenden Gefangenen oder eben in unserem Fall war es ja nicht einfach ein Gefangener, sondern es war ein rechtsstaatlich Verurteilter. Das waren die, um die es im Wesentlichen ging. Und deswegen war Deutschland ein Teil eines großen internationalen Austausches und da hat sich eben dann auch gezeigt, wie sehr wir eben auch abhängig sind von den Vereinigten Staaten von Amerika, dass wir im Grunde überhaupt keine Wahl hatten, uns aus diesem Komplex herauszuziehen.
Jetzt will ich noch mal einen anderen Aspekt einbringen. Sie haben gerade den Tiergartenmörder angesprochen. Wir wissen jetzt, wir wussten es vorher oder haben es geahnt, obwohl er ja im Prozess nichts gesagt hat, dass wir da mit geheimdienstlichen Dingen zu tun hatten. Jetzt wissen wir beide, Geheimdienste sind insgesamt weltweit unterwegs und auch die Männer und Frauen des CIA sind keine Kinder von Traurigkeit, das wissen wir auch. Und da geht es nicht immer nach rechtsstaatlichen Maßstäben zu. Ist das nochmal eine Dimension, die wir zusätzlich berücksichtigen müssen? Oder wird das auch eben dann ganz schwierig? Weil das sind ja Felder, die alle mit Rechtsstaat nichts zu tun haben. Auch die US-amerikanischen Tötungen von Menschen mit Drohnen, was aus Amerika gesteuert wird, das ist ja nicht nach rechtsstaatlichen Maßstäben abgelaufen. Das ist wieder eine ganz andere Welt, die wir hier zufällig mal etwas mehr entdecken als sonst?
Exakt. Dass Nachrichtendienste, dass Geheimdienste zum Wesen der Politik, man würde fast sagen zum menschlichen Wesen, wenn man jemand in die Geschichte rückblickt, dazugehören, das ist eine Binse. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir mit dem Tiergartenmörder mal jemanden in Anführungsstrichen erwischt haben, ja, und der nach einem regulär rechtsstaatlichen Verfahren eben verurteilt worden ist. Und das macht eben die Frage hier an diesem Fall so heikel, dass wir in die Situation gekommen sind, nicht irgendeinen Spion, von dem man gar nicht weiß, was er gemacht hat und auch vielleicht gar nicht wissen will, was er gemacht hat, freizulassen, sondern dass wir hier eben einen verurteilten Mörder freigelassen haben und wir damit in der innenpolitischen Perspektive in den Konflikt zwischen Exekutive und Judikative hineingeraten sind. Und mit all den Ausgleichsmechanismen, ja, die es dann eben gibt, muss der Bundesjustizminister, muss der Bundespräsident, ja, entscheiden und so weiter und so fort, mit weiteren innenpolitischen möglichen Kollateralschäden. Auf der anderen Seite hat man eben die Schutzverpflichtung des deutschen Staates gegenüber anderen deutschen Staatsbürgern, die im Regelfall in Russland zu Unrecht eben gefangen gehalten worden sind. Also das ist eben das schwere Dilemma, das eben zeigt, dass Politik und Recht nicht immer in die gleiche Richtung laufen und dass sie unterschiedlichen Logiken gehorchen.
Was aber im Übrigen ja zeigt, dass auch viele der internationalen Abkommen, die wir haben, also ich will jetzt die UNO nochmal ins Spiel bringen, die UNO sollte ja eigentlich ja so etwas wie der Sachwalter der regelbasierten Ordnung sein. Und wir stellen jetzt bei dem Thema, was wir gerade behandeln, fest, okay, die UNO hat hier überhaupt keine Rolle gespielt, sondern es sind da wieder andere wie Herr Erdogan, der ja auch nun nicht immer gut beleumundet ist. Also da, wir müssen... Ja, die Realität ist eben anders als das, was wir uns wünschen. Ist das vielleicht ein Fazit, was wir hier ziehen müssen? Leider?
Ich würde es im Grunde noch mal etwas weiter ausgehen wollen in der Perspektive. Dieser Fall zeigt im Brennglas, UNO an dieser Stelle keine Funktion hat, aber immer der Fall, dass es bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen unabhängig von regelbasierter Ordnung, wie immer sie funktioniert oder nicht funktioniert, gegeben hat, sondern dass wir uns gerade in einer Phase der politischen Neuorientierung befinden, also der globalpolitischen Neuorientierung befinden, die so volatil ist und die auch so offen noch ist, wo wir die verschiedenen Machtblöcke, die Herr Fried Münkler in seinem Buch letztes Jahr beschrieben hat, aufeinanderprallen und die eben versuchen, ihre Machtsphären untereinander aufzuteilen. Und ich empfinde, und ich glaube, wir beiden sind ja auch welche, die schon auf eine gewisse Lebenszeit zurückblicken können, auch noch auf die Zeit des Kalten Krieges zurückblicken können, diese Form der Neujustierung der Globalpolitik als eine derartig unsichere und gefährliche, wie ich selbst die Zeit des Kalten Krieges, die ja eine relativ leichte Einteilung, schwarz-weiß, gut, böse, Westen, Osten, wie immer man das eben dann beurteilt hat, eingeteilt hat, dass diese Einteilung so nicht mehr möglich ist und dass ein riesiges Gefahrenpotenzial besteht. Und in Brennglas zeigt dieser Fall eben nochmal, dass einzelne gut gemeinte innenpolitische Überlegungen der Justierung zwischen Rechtsstaat und Politik, zwischen Exekutive und Judikative in Deutschland viel zu kurz greifen. Und das sollten alle jetzt einen moralischen Zeigefinger erheben und sagen, das hätte der Bundeskanzler so nicht tun dürfen. Oder die auch zu leichtfertig sagen, das ist alles ganz richtig gewesen, dass man da vorsichtig sein sollte und lieber zweimal nachdenken sollte und sieht, in welchem Dilemma tatsächlich hier innen, außenpolitisch und für den konkreten Fall die Bundesregierung gesteckt hat.
Da sind wir wieder beim Dilemma. Damit haben wir angefangen. Herr Dabrock, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einsichten, die Sie uns vermittelt haben. Dankeschön. Herr Dabrock, alles Ihnen. Gute. Wiederhören.
Danke gleichfalls.